Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute geht es um unsere derzeitige Jahreszeit, wie wir fit durch den Herbst und Winter kommen. Darüber wollen wir heute reden und unser Gast ist der Fitnesstrainer Berlin Bernd Rosso. Er betreut seit vielen Jahren Profiathleten, aber auch Anfänger und ambitionierte Hobbysportler. Und in dieser Folge gibt er uns neue Impulse für das Training und für die Ernährung in der kalten Jahreszeit. Herzlich willkommen, Bernd Rosso. Schön, dass du wieder bei uns bist.
Ja, ganz lieben Dank, liebe Tabitha. Ich freue mich.
Ja, wir sind beide hochmotiviert, dieses Jahr ein bisschen fitter durch den Winter zu kommen. Manchmal ist es ja gar nicht so einfach, vor allem wenn alle anderen krank sind. Aber wie handhabst du das? Stellst du wirklich dein Training für die Jahreszeit spezifisch um oder machst du grundlegend was ganz anderes jetzt als im Sommer?
Also man muss natürlich erstmal vorausschicken, ich komme ja aus dem Triathlon. Und der Triathlon ist ja eigentlich eine wirkliche Sommersportart. Viele Triathleten, die wirklich ernsthaft trainieren, die wechseln auch ihr Domizil im Winter. Also wenn wir hier in Mitteleuropa Winter haben, dann ziehen die auf die Kanaren oder irgendwo hin, wo man überwintern kann und auch trainieren kann. Wer das nicht kann, der muss natürlich sein Training entsprechend anpassen. Und bei mir ist es einfach so, dass natürlich zum Beispiel Rennrad-Einheiten von 4 oder 5 Stunden im Winter oder auch in der herbstlichen Zeit relativ unrealistisch sind. Es gibt Kollegen, die kennen da keinen Schmerz, aber ich bin dann deutlich mehr indoor unterwegs und stelle mein Training auch entsprechend um. Laufen ist sicherlich auch im Winter machbar. Gibt es natürlich ein paar Sachen zu beachten, über die wir gleich noch wahrscheinlich reden werden. Und ja gut, Schwimmen ist natürlich immer die Frage. Schwimmen kann man natürlich im Sommer schön draußen und im Winter gibt es natürlich genug Hallenbäder. Also da gibt es sicherlich am wenigsten Probleme.
Würdest du dann sagen, dass du vielleicht im Winter auch mehr Krafttraining machst oder auch ja mal so 3-4 Stunden Indoor-Cycling oder wie hältst du dich dann fit?
Also Krafttraining mache ich eigentlich das ganze Jahr über, explizit da, wo ich es für notwendig halte. Indoor-Cycling natürlich, also im Winter Indoor-Cycling, wobei natürlich beim Indoor-Cycling die Etappen, also die Zeiteinheiten deutlich kürzer sind. Also ich habe maximal 2 Stunden auf dem Rad gesessen im Studio bisher, länger noch nicht. Darüber hinaus auch additiv Laufbahntraining, wobei das Laufbahntraining ja unabhängig von der Jahreszeit ja noch ganz andere Vorzüge hat, die aus meiner Sicht zumindest im Hobbybereich deutlich unterschätzt werden. Naja, und wie gesagt, Schwimmen. Schwimmen ist sowieso immer so eine Sache. Also ich habe das große Glück, dass ich am Wasser wohne. Aber als Frostbeule, die ich nun mal einfach bin, mache ich das natürlich nicht im Winter, sondern nur im Sommer. Und im Winter muss man dann halt ausweichen in das Hallenbad der Wahl. Das ist im Winter deutlich eingeschränkter.
Meine Freundin Caro meint ja, dass man es doch im Winter eigentlich mal ruhiger angehen lassen könnte und der Winterspeck ja auch seine Daseinsberechtigung hat.
Also deine Freundin Caro hat definitiv recht. Der Winterspeck ist evolutionsbiologisch eher auch ganz wichtig. Ja, also wir Menschen funktionieren ja so ein bisschen Evolutionsbiologie. Wir funktionieren ja noch wie unsere Vorfahren vor 10, 20.000 Jahren. Und Winterspeck, also Fettreserven im Winter, sind für uns natürlich immer überlebenswichtig gewesen, weil sie erstens ein bisschen für Wärme sorgen und zweitens eben auch Ernährungsreserve ist. Das heißt also, im Winter ist natürlich die Nahrungssuche für uns damals in der Höhle, du erinnerst dich vielleicht, Tabitha, deutlich schwieriger gewesen, sodass man also unter Umständen auch mal von seinen Reserven zehren musste. Also ich merke selber bei mir, aber auch insgesamt, dass mit der Jahreszeitumstellung wir auch wirklich immer noch so ein bisschen auch unser Wohlfühlgewicht oder unser Gewicht ändern und auch unsere so gesamte Körperfühligkeit ändert sich so ein bisschen in Richtung Wintermodus. Es gibt ja durchaus Tiere, die ja noch den Winterschlaf halten. Und das steckt natürlich noch ein Stück weit in uns drin, sodass der Winter natürlich für uns immer zumindest keine Zeit der Hochleistungen ist. Ja, also Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber zumindest bei mir und in meinen Kreisen wird im Winter eigentlich eher Grundlagentraining gemacht und keine Höchstleistung.
Also ich merke das auch, ich bin auch wie du eine Frostbeule und merke tatsächlich auch jetzt schon, dass mir die Kälte echt schneller in die Knochen kriecht. Zeitlang habe ich auch Eisbaden gemacht und alles Mögliche, weil ich irgendwie dachte, ich muss mich abhärten. Man versucht ja einiges. Aber was passiert eigentlich jetzt, wenn eben diese Umstellung in der Jahreszeit kommt, auch mit unserem Körper? Also ich habe in diesem Jahr zum ersten Mal bewusst auch Winterdekoration gemacht und auch mal so, also so Herbstdeko und einfach mal mich wirklich mal auch mental einfach auf eine neue Zeit eingestellt, mal überlegt, was esse ich denn jetzt im Herbst mal anderes. Viele machen das automatisch, aber ich habe richtig gemerkt, ich möchte wieder jahreszeitenbezogen auch leben. Und ja, was ändert sich in unserem Körper? Also ist da uns vielleicht irgendwas auch nicht bewusst, außer dass es halt draußen kälter wird?
Also die ideale Temperatur für uns Menschen liegt ja so bei 20, 25 Grad. Das ist eigentlich so das ideale Temperaturlevel bei einer entsprechend guten Luftfeuchtigkeit, also nicht zu hoher Luftfeuchtigkeit, ist der Mensch eigentlich ideal aufgestellt und sein Immunsystem und alle Funktionen laufen ideal. Alles, was da drüber oder da drunter liegt, ist dann ein bisschen individuell. Also bei mir kann es auch durchaus 40 Grad haben. Ich bin bei 40 Grad und trockener Hitze durch Marrakesch gejoggt, hatte überhaupt gar keine Probleme mit. Andere rennen gerne mal den Nordpol- oder den Südpol-Marathon bei minus 20 Grad, gerne auch mal im freien Oberkörper. Das ist dann sehr individuell, aber grundsätzlich muss man sagen, das kalte Wetter fordert unser Immunsystem deutlich stärker als diese Sommertemperaturen. Und mental haben wir natürlich im Winter aufgrund der Lichtverhältnisse, die sich ja auch ändern, also es wird früher dunkel, es wird später hell. Morgens haben wir natürlich auch so ein bisschen so dieses dieses Oxytocin-Gen oder Hormon wird etwas mehr gefeatured. Wir haben so ein bisschen das Bedürfnis zu Hause, wie du gerade schon sagst, zu Hause alles kuschelig machen, so ein warmes Teechen, Decke aufs Sofa und In-Housing sozusagen. Das heißt, unsere Outdoor-Aktivitäten, die nehmen so ein bisschen ab. Und wir sind auch so ein bisschen, vermute ich mal, also bei mir jetzt nicht, aber bei vielen, wir werden auch so ein bisschen bewegungsmüde und sind dann eher so im Resting-Modus. Und dazu passt ja dann auch zum Beispiel so schöne Sachen wie Wellness, also Sauna, ist ja auch etwas, was ja dann im Herbst und im Winter bei mir auch und bei vielen anderen ja auch Hochkonjunktur hat. Eisbaden, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin grundsätzlich Vertreter der These, was man sich, wo man also wirklich Abscheu vorhat, das bringt einem auch nicht wirklich weiter. Also ich würde es nicht machen, auch wenn es eventuell positive Auswirkungen hat. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen, aber allein der Gedanke, mir ein Loch ins Eis zu klopfen und dann hier in die Havel zu springen, allein der Gedanke, ich habe hier einen Nachbarn, der macht das jeden Morgen, auch im Winter. Nein, keine Chance. Das ist aber auch so ein bisschen Genetik. Jeder ist anders gestrickt. Es gibt Leute, die haben da überhaupt gar kein Problem mit. Bei mir ist es einfach so, ich liebe den Sommer und im Winter ist halt alles ein bisschen schwieriger.
Jetzt für alle, die sich schwer tun, sobald es dunkel und kalt wird, was sind so deine Tipps? Du sagtest schon, du bist ein Sauna-Fan. Es gibt ja mittlerweile wahnsinnig viele Möglichkeiten an Tageslichtlampen, Infrarot, Zelte für zu Hause. Was sind deine Tipps?
Also Licht ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, denn wenn wir in der dunklen Jahreszeit merken wir ja auch, dass wir durch den Lichtmangel, der da plötzlich entsteht, ja auch so insgesamt so ein bisschen träger werden. Also künstliches Licht kann da viel Gutes ersetzen. Aber mein Tipp, wie gesagt, rausgehen und sich dem Wetter und dem Wind und den Bedingungen im Herbst oder im Winter stellen. Sauna, Wellness. Und ich meine ganz klar, es gibt natürlich auch im Winter wunderbare Tage mit strahlender Sonne, mit minus 10 Grad, knackiger Kälte. Schlimm sind halt, glaube ich, so diese Wechseljahreszeiten, also das, was uns jetzt bevorsteht, der November, so dieses Schmuddelwetter, dieses kalt-nasse. dieses Erkältungswetter so um die 0 Grad. Wir holen uns ja diese Erkältung ja nicht bei minus 10 Grad, sondern wir holen die uns ja meistens immer so im knappen, positiven Bereich. Und das sind eigentlich so die Herausforderungen. Und da gilt halt einfach wirklich mit allen Dingen, die wir aus dem Sommer kennen, Licht, Wärme, dem entgegenzuwirken. Und die Ernährung natürlich auch entsprechend anpassen. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ich bin ja inzwischen starker Gegner von Alkohol geworden. Die DGE gibt mir inzwischen auch recht. Alkohol ist also in jeder Menge ein Zellgift. Auch im Winter würde ich also auf den Punsch oder auf den Glühwein mit Alkohol eher verzichten. Zumindest dann, wenn man ernsthaft sportlich unterwegs ist. Ja.
Was trinkst du denn dann? Trinkst du im Winter einen schönen heißen Kakao mit Kurkuma und Ingwer und Zimt oder?
Ja, nee, Kakao ist jetzt für mich also auch völlig uninteressant. Kakao mag ich nicht, aber Tee. Ich trinke viel Tee. Also bin ein großer Fan von Ingwer-Tee, ja. Ingwer ist extrem gesund fürs Immunsystem. Ansonsten trinke ich Wasser. Und in seltenen Fällen, wenn mir also Wasser zu langweilig und Tee zu warm ist, dann trinke ich durchaus, und jetzt wird es kritisch, es gibt tatsächlich 0,0, also 0,0% Bier inzwischen, was für mich als Nicht-Biertrinker völlig okay ist. Und da ist dann wirklich gar kein Alkohol drin. Das schmeckt so ein bisschen nach Bier. Jeder Biertrinker würde sich wahrscheinlich schütteln. Und das trinke ich dann auch ganz gerne.
Wir sind ja jetzt quasi so in der Zielgerade, was den Oktober betrifft. Du sagst schon, jetzt ist so dieses Wechselwetter, Oktober, November.
Ja.
Wie würdest du das Training jetzt monatsspezifisch anpassen und wann würdest du nicht mehr laufen, sondern nur noch spazieren?
Also Laufen grundsätzlich im Winter ist so lange kein Problem, solange ich mit meinen Atemorganen keine Probleme kriege. Denn wir atmen ja relativ tief, also wir atmen ja tief ein beim Laufen und da sollte man dann schauen, ob die Lunge, die Bronchien Minusgrade noch gut vertragen. Ich sage immer, ab minus 10 Grad wird es kritisch. Aber grundsätzlich laufen, auch in der Wechseljahreszeit, auch jetzt im Oktober, laufen super. Würde ich auf alle Fälle empfehlen, würde ich machen, denn das haben wir ja, da haben wir ja im Grunde genau das, was ich vorhin gesagt habe, die Konfrontation mit dem Wind, mit dem Regen, eventuell mit dem schlechten Wetter. Das Immunsystem passt sich an. Wir haben Licht, wir haben alles, und dabei auch noch Bewegung. Wir müssen nur darauf achten, dass wir uns natürlich richtig kleiden. Denn eins ist klar, wenn wir im Winter oder auch in der Wechseljahreszeit draußen sind, laufen und anfangen zu frieren zum Beispiel, weil wir schwitzen ja, also wir sind nass, der Schweiß muss warm bleiben, wenn der kalt wird, wenn wir also auskühlen, aus welchen Gründen auch immer, dann kommen wir ganz schnell in Krankheitszonen. Ja, da spielen ja mehrere Faktoren eine Rolle. Stichwort Open Window. Wir haben durch die körperliche Belastung ein gedämpftes Immunsystem, durch die sportliche Belastung. Und wenn dann Kälte dazu kommt, Frieren dazu kommt, dann geht es ganz schnell in die Erkältungsrichtung los. Und was ich natürlich auch empfehle, ist natürlich nicht mehr unbedingt 2, 3 Stunden, wenn man nicht geübt ist, sondern eben dann die Etappen draußen ein bisschen abkürzen. Kombinieren mit Indoor-Training heißt natürlich dann auch vielleicht mal Einheiten auf dem Laufband zu machen. Das Laufband hat den extremen Vorteil, dass man natürlich ganz gezielt und ganz gesteuert trainieren kann. Also ich habe auf dem Laufband sehr, sehr gerne immer mein Intervalltraining gemacht, weil ich da ganz gezielt alles unter Kontrolle hatte. Laufband ist natürlich von der Umgebung her ein bisschen öde, ein bisschen langweilig, je nachdem, wo man halt dieses Laufband zu stehen hat. Da muss man natürlich mental einigermaßen gestärkt sein und gefestigt sein, dass man das eine Weile aushält. Also ich finde Laufbahntraining additiv zum Laufen in der freien Natur sehr, sehr sinnvoll. Das wäre jetzt also auch dann in der Wechseljahreszeit meine Empfehlung. Krafttraining mache ich persönlich das ganze Jahr über, empfehle ich auch meinen Kunden. Krafttraining heißt Quadrizeps, Gluteus. Untrarücken ist beim Laufen immer ein wichtiges Thema. Also LWS, Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, also Rückentraining.
Was würdest du empfehlen? Du bist ja wirklich schon sehr, sehr lange in dem Bereich tätig als Fitnesstrainer. Was würdest du Läufern empfehlen? Also einmal in der Woche dann vielleicht ein Laufbahntraining im Sinne von eher Intervalle oder auch mal was Längeres, je nachdem, wie man auch wahrscheinlich Zeit hat, welche Ziele man hat. Und dann auch noch mal eine Krafteinheit im Fitnessstudio. Wie würdest du es aufteilen?
Also ich würde grundsätzlich zweimal die Woche eine Krafteinheit machen. Ja, schon durchaus aufgeteilt. Also der Körper teilt sich ja in drei Zonen: Oberkörper, Rumpf, Unterkörper. Das ein bisschen diversifizieren beziehungsweise darauf abstellen, wo ich selber individuell meine Bedürfnisse sehe. Zweimal die Woche wäre eine Empfehlung von mir als Minimum. Dreimal die Woche ist auch okay. Die Muskulatur braucht ja Zeit, um zu regenerieren und zu adaptieren. Also Muskelwachstum passiert ja nicht im Studio, sondern passiert ja in der Ruhephase. Und diese Zeit muss ich halt einfach geben. Darüber hinaus ist meine erste Empfehlung, wenn es wettermäßig möglich ist, Grundlage, also GA1, immer draußen, ja, wenn es wettermäßig möglich ist. Also man kann, wie gesagt, eigentlich bei fast jedem Wetter laufen. Vorausgesetzt, man hat die richtige Kleidung. Aber man sollte im GA1-Bereich, also Grundlagenausdauer, laufen und Laufband, je nach Ambition, auch ein bis zweimal die Woche mit Intervalltraining. Also im Grunde das, was ich auch in meinem regulären Training mache, auf dem Sportplatz oder auf der Tartanbahn, kann ich dann aufs Laufband verschieben. Ich kann das ja auch kombinieren mit dem Krafttraining, wobei ich das Krafttraining dann immer vorher machen würde. Also die Cardio-Einheiten immer nach dem Krafttraining.
Gibt es so drei Workouts, was das Thema Krafttraining betrifft, die du uns empfehlen kannst, die wir mal ausprobieren sollten?
Also als Läufer hat man ja vor allen Dingen Interesse, die Beine zu kräftigen. Und ich stelle fest zunehmend, dass also die Geräte, die Maschinen, die im Studio stehen, Beinpresse, Gluteuspresse, Beinbeuger, Beinstrecker, zwar wichtig sind, aber die meisten oder die größten Effekte, also die stärkste Reaktion des Muskels, doch meistens bei den sogenannten Functionals, also dem Bodyweight-Training stattfinden. Also Squats, Lunges oder Kniehebeschritte in der Kombination mit Lunges oder Jumps, Boxjumps, also Training, wo ich im Grunde meinen eigenen Körper mehr oder weniger als Gewichtsbelastung einsetze, gleichzeitig einen koordinativen Faktor habe. Und insofern würde ich schon an erster Stelle dieses Functional Training setzen und da additiv dann nochmal an die Geräte gehen, um ganz gezielt angeführten Geräten halt Beinpresse, Gluteuspresse, Wadenheber, auch die Squat Machine steht ja auch in vielen Studios rum, wo ich ganz gezielt nochmal Muskulatur trainieren kann. Beinmuskulatur ist natürlich deutlich mehr im Ausdauer- oder Kraftausdauerbereich adaptiert als im reinen Kraftbereich, also im Fast-Twitch-Bereich, also der weißen Muskulatur, im Gegensatz zur Oberkörpermuskulatur. Das heißt also, ich muss, wenn ich nicht im Kraftbereich meine Beine regelmäßig trainiere, damit rechnen, dass ich einen starken Muskelkater auch bekomme. Und muss das natürlich dann auch entsprechend portionieren, sodass ich also dann auch noch auf meinen beiden Beinen aus dem Studio nach Hause komme. Gab es auch schon, dass Leute dann erstmal eine Stunde sich aufs Sofa setzen mussten, weil sie einfach zu intensiv trainiert haben. Wie gesagt, die Muskulatur der Beine ist in erster Linie eine Ausdauer- und eine Kraftausdauermuskulatur. Und nur in seltenen Fällen eben wirklich auch eine Kraftmuskulatur. Ja, man kennt das ja so, Sprinter oder Eisschnellläufer oder auch Sprinter im Radbereich oder Bodybuilder mit extrem dicken oder gut aufgebauten Quadrizeps und breiten Beinen, die sind dann adaptiert. Aber die meisten Läufer wollen ja genau das Gegenteil. Denn diese Muskulatur ist ja im Ausdauerbereich kontraproduktiv, weil sie eben auch extrem schnell übersäuert. Und deswegen sind die meisten Läufer ja eher mit schlanken und roter Muskulatur ausgestattet. Und die muss natürlich dann entsprechend angepasst werden, beziehungsweise das Training muss natürlich entsprechend der Muskulatur angepasst werden. Nicht, dass es nachher irgendwelche Probleme gibt. Übersäuerung zum Beispiel oder.
Ja, ich merke immer wieder bei Adduktor-Abduktoren, dass ich da echt
Zum
schwäche,
Beispiel.
meine Güte. Das ist echt.
Ja, das sind so Beweglichkeitsübungen auch, Adduktoren, Abduktoren. Das ist ja auch sehr aus der Hüftbeweglichkeit. Das sind aber so Übungen, die man sicherlich auf der Maschine ganz gut machen kann. Steht ja eigentlich in fast jedem Studio rum. Aber da würde ich zum Beispiel auch dazu tendieren, das dann im Functional-Bereich zu machen, auf dem Floor, also auf der Matte mit entsprechenden Übungen, um die Adduktoren und die Abduktoren einfach auch so körpergerecht einfach ein bisschen zu trainieren und die Beweglichkeit dazu verbessern. Also auch gerade koordinative Faktoren sind extrem wichtig. Also ich stelle immer wieder fest, wir verlieren ja ab 50, spätestens ab 60 koordinative Fähigkeiten. Das ist ja dann so ein bisschen nach dem Prinzip use it or lose it, ne? Also alles, was wir nicht brauchen, baut der Körper nach und nach ab im Alter. Und wenn wir es dann brauchen und regelmäßig dann auch einsetzen, dann baut sich das ganz schnell wieder auf und wir sind wieder in der Lage. Also viele können in dem Alter nicht mehr auf einem Bein stehen und Kreise ziehen mit dem anderen Bein. Ja, das ist so eine klassische Reha-Übung, auf einem Bein stehen und dann einfach mit dem anderen Bein 10 Kreise in der Luft ziehen. Und das sind so alles so Übungen, die natürlich auch im Laufbereich dann koordinativ eine Menge Positives bewirken, gerade im Cross, wenn man Cross läuft, ne, dann hat man natürlich auch ist man natürlich auch muss man auch die Kontrolle über seine Bewegung natürlich auch haben und sonst gibt es Stürze und so weiter und so fort.
Und trainierst du auch deine Füße speziell im Winter nochmal? Weil das machen wir auch viel zu wenig.
Die Fußsohlen sind ja ein ganz vernachlässigter Teil des Körpers, gerade bei Läufern ja sehr intensiv unter Belastung. Da empfehle ich so Faszienrollentraining, beziehungsweise was ich schon mal in einem Club angeboten habe, so ein Tennisball. Einfach mal mit dem nackten Fuß platt drücken und dann immer so hin und her rollen. Das massiert die Faszien auf der Fußsohle extrem gut. Gibt so ein ganz neues Gefühl in der Fußsohle. Die Durchblutung wird gefördert und kann ich nur empfehlen für Läufer. Generell Faszientraining, auch eine Sache, die im Winter durchaus mal mehr zum Zuge kommen kann.
Eine Frage, die dir bestimmt schon wahrscheinlich mehrere Millionen Mal gestellt wurde: Wie kriegt man ein Sixpack?
Ein Sixpack kriegt man in erster Linie in der Küche. Also das Sixpack wird in der Küche gemacht. Das heißt, die richtige Ernährung. Bei der Ernährung ist es immer eine Frage von Timing und Content oder Content und Timing. Wann esse ich was? Und natürlich ist das Sixpack nicht durch Crunches oder durch Sit-ups in erster Linie zu erreichen, sondern eben auch durch ein Ganzkörpertraining. Das heißt also insgesamt die Fettverbrennung steigern, die Stoffwechselrate steigern und den Rumpf gut trainieren. Der Abdominalmuskel ist ja ein Muskel, der ja jetzt nicht nach außen wächst, so wie der Bizeps oder Trizeps, den man ja nicht irgendwie größer kriegt in der Weise wie den Bizeps oder den Trizeps. Aber wenn ich entsprechend mich ernähre und entsprechendes Körperfett auch abbaue in diesem Bereich, dann kriegt man Sixpack. Grundsätzlich kann man sagen, das ist eigentlich immer da, dieses Sixpack, aber bei den meisten Menschen überdeckt durch eine Fettschicht. Und deswegen sieht man es nicht.
Gibt es eine Bauchübung oder auch eine, du sagst schon, der untere Rücken ist super wichtig, die du mal empfehlen würdest, Läufern, die jetzt zu wenig machen?
Also grundsätzlich auch wieder hier Functional Training. Ich arbeite sehr viel mit Crunches. Russian Twist ist zum Beispiel auch eine Übung, mit der ich viel arbeite. Der Plank als isometrische Übung ist aus meiner Sicht auch eine sehr, sehr brauchbare Übung, wenn man sie richtig macht. Hier gilt es wirklich, die richtige Ausführung ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe letztens in einem ziemlich renommierten Studio hier gesehen, wie eine Frau fast schon eine Hängematte hatte. Ja, also eine sehr konkave Ausführung. Das ist natürlich hochgradig gefährlich für den Rücken. Also das heißt, leichte konvexe Erhöhung im Rumpfbereich, Anspannung der Bauchmuskulatur und dann einfach maximale Zeit halten ohne Bewegung. Maximal heißt hier erstmal für mich 5 Minuten wären super. Wer das kann, top. Und vielleicht öfter mal wiederholen. Crunches auch sind eine absolute Empfehlung. Russian Twist, eine super Übung, also die Hüftrotation Seitliche Bauchmuskulatur wird hier mit einbezogen. Und darüber hinaus gibt es natürlich in jedem Studio entsprechende Geräte, Bauchpressen, Bauchmaschinen, Rückenstreckbänke, die man auch einsetzen kann. Aber hier, gerade wenn der Rücken involviert ist, wirklich auf die Technik achten, weil da kann man unter Umständen eine Menge verkehrt machen und das kann dann böse Folgen haben. Gerade im unteren Rückenbereich, wer da empfindlich ist, wirklich auf die Technik achten, sich einen Trainer nehmen und der soll das dann eben auch entsprechend kontrollieren.
Ich mache in letzter Zeit öfter auch diese Übungen mit Gewichten, also Plank mit Gewicht auf dem Rücken und so weiter. Würdest du das empfehlen oder würdest du dann eher sagen, lieber ohne und lieber länger nur halten?
Ja, also ich sag mal, da gibt's jetzt erstmal keinen Grund, das nicht zu empfehlen. Das kann man machen. Ich würde eigentlich lieber dazu tendieren, länger zu halten, weil diese isometrische Belastung natürlich dann noch ein bisschen ausgedehnt werden kann. Aber wenn dir das nichts ausmacht und wenn das jetzt auch nicht keine 50 Kilo Hantel ist, die da auf
Das
deinem
habe
Rücken
ich noch
liegt.
nicht.
Ja, also grundsätzlich gibt es keinen Grund, da jetzt abzuraten von. Ich würde es nur jetzt nicht jedem
Man
empfehlen.
muss halt sauber ausführen, ne? Das ist
Man
wahrscheinlich.
muss es sauber ausführen und man muss da eben auch entsprechend Lust drauf haben. Ja. Ich habe es noch nicht angeboten, ich werde es mir mal merken, aber ich gehe meistens beim Plank immer über die Zeitschiene. Das heißt also 5 Minuten, 6 Minuten, das sind so die maximalen Zeiten, die ich da immer so anbiete. Und dann ist die Bauchmuskulatur auch schon ordentlich unter Dampf und das reicht dann meistens auch, ja.
Würdest du dann bei allen, die jetzt noch nicht 5 Minuten durchhalten, würdest du sagen, wenn man nicht mehr kann, für 3 Sekunden oder 5 Sekunden kurz anhalten und wieder hochgehen? Oder was ist eine Pause, die hilfreich ist? Weil wenn man zu lange pausiert, dann ist ja auch wieder futsch sozusagen, oder? Der Effekt.
Ja, also ich bin ja jemand, der sagt mäßig, aber regelmäßig. Also ich empfehle meinen Kunden immer, mach jeden Tag einen Plank, also jeden Tag so ein kleines Workout, wo der Plank bei ist und mach jeden Tag eine Sekunde länger, mindestens. Aber man muss hier eben auch einfach aufpassen, dass weniger manchmal mehr ist und der Plank hat halt eben doch seine Risiken, insbesondere für den unteren Rücken und auch für ganz wichtig für die Schulter oben, ja, durch das Halten. Ja, also da gibt es eben auch Risiken und wer dann irgendwann Probleme bekommt oder Schmerzen bekommt, der hat halt dann einfach overpaced, sage ich mal. Der hat dann einfach zu viel gemacht. Ja, das ist auch wieder sehr individuell. Meine Empfehlung ist immer, mach jeden Tag einen Plank und jeden Tag ein bisschen länger.
Ja, gerade was den Nacken betrifft, ich glaube, also viele Läufer leiden ja auch unter Nacken- und Schulterproblemen, weil wir ja entweder rennen oder am Schreibtisch sitzen, also jetzt nicht alle, aber viele.
Ja.
Und den Nacken zum Beispiel trainieren wir ja fast gar nicht. Und beim Plank, finde ich, sieht man das ganz oft, dass eben der Nacken dann auch einfach nicht in der Verlängerung der Wirbelsäule ist, ne? Also bei
Ganz
vielen.
genau. Also für die Nackenmuskulatur empfehle ich Shrugs. Shrugs sind Schulterzüge mit Gewicht. Das heißt also ein extrem hohes Gewicht, was man also normalerweise nicht hochheben kann, aus dem Bizeps raus, wird in die rechte und linke Hand genommen. Die Arme hängen runter. Und das Gewicht hängt unten an den Händen dran. Also wir nehmen das Gewicht und lassen es einfach nach unten hängen. Und dann ziehen wir langsam gleichmäßig die Schultern hoch, sodass die Nackenmuskulatur ordentlich durchblutet wird und ordentlich unter Spannung gerät. Das ist so meine erste Empfehlung für Nacken-HWS-Probleme. Beim Rennradfahren auch sehr häufig. Bei mir war das auch so, dass ich also durch die Haltung auf dem Rennrad, durch diesen immer leicht hochgebeugten Kopf, den man ja hat, arge Probleme bekommen habe. Und das hat mir regelmäßig geholfen. Darüber hinaus gibt es im Studio zum Beispiel den Komplementär zum Butterfly, kennt jeder. Der Butterfly, die klassische Brustpresse, Pectoralis, also Brustgürtel, ist der Butterfly Reverse, der quasi die Gegenbewegung darstellt. Also ich mache die Arme auf und belaste den oberen Rücken. Das ist auch noch ganz gut. Und dann gibt es in wenigen Studios auch noch die Schulter-Nackenpresse. Das ist ein Gerät, wo man direkt nach oben drückt und die Schulter mit einbezieht. Das sind sehr gute Übungen. Zum Teil der Latzug auch, ganz wichtig, auch für den oberen Rücken. Der Latissimus dorso, rechter und linker Rückenmuskel, hat hier auch noch eine gute Auswirkung. Aber am effektivsten alleine für den Nacken sind die sogenannten Schulterzüge, also Shrugs.
Wie viele ungefähr sollte man machen?
Ja, ich mache meistens immer, also meine Empfehlung ist immer 3 bis 4 Sätze, 10 bis 15 Wiederholungen. Pausen dazwischen. Pausen sind ganz, ganz wichtig, generell im Krafttraining, denn die Pausen, je nach Belastung, sind der Beginn der Regeneration. Das heißt also, wie ich vorhin sagte, der Muskel wächst ja nicht im Training, sondern kriegt ein Wachstumssignal beim Training und wächst, passt sich an, adaptiert in der Ruhephase und da gehen quasi die Ruhephasen los. Das heißt also, eine gute Erholung in den Trainings, in den Satzpausen ist elementar wichtig. Langsam arbeiten, konzentrisch, exzentrisch, langsam arbeiten, richtig atmen, ganz wichtiges Thema. Wie gesagt, 3 bis 4 Sätze, 10 bis 15 Wiederholungen. Zeichen von es reicht ist, wenn die Muskulatur richtig schmerzt, wenn es also richtig brennt, wenn es warm ist und dann lasse ich nach und dann muss es aber auch gleich wieder besser werden. Ja, das sind so klassische Zeichen, wo ich sage, okay, es reicht. Wichtig ist vor allen Dingen grundsätzlich beim Krafttraining. Das machen ja viele auch leider häufig verkehrt, ist wirklich eine langsame Ausführung. Ich muss langsam konzentrisch und exzentrisch arbeiten. Also konzentrisch ist immer, wenn ich das Gewicht aufbaue, exzentrik, wenn ich das Gewicht nachlasse. Also wenn ich jetzt eine Brustpresse nehme und drücke nach vorne, ist das die konzentrische Phase. Wenn ich dann wieder zurückkomme, ist das die exzentrische Phase. Und wichtig ist auch die Atmung. Das heißt, ich atme grundsätzlich in der konzentrischen Phase aus und in der exzentrischen Phase ein. Das Ganze langsam und technisch sauber.
Machst du im Winter dann auch mehr Ruhetage oder ist es bei dir genauso wie im Sommer?
Ruhetage kenne ich gar nicht. Nein, also tatsächlich bin ich im Winter genauso aktiv wie im Sommer, weil ich mich da so ein bisschen unabhängig gemacht habe von den klimatischen Bedingungen. Ich ändere nur einfach den Content. Sicherlich gibt es auch mal Tage, wo ich nichts mache, aber das hat dann nichts mit der Jahreszeit zu tun. Ich habe für mich zumindest einen konstanten Trainingslevel, der funktioniert ganzjährig. Das ist auch immer so ein bisschen, ich mache seit 50 Jahren mache ich nichts anderes. Das ist natürlich ein bisschen schwierig aus der Position heraus, aber für Anfänger oder für Menschen, die auch weniger Zeit haben, die meisten sind ja dann auch noch im Job eingebunden oder Familie oder beides, empfehle ich dann schon mal auch so ein maximales Trainingslevel von 5 Tagen die Woche gut verteilt und möglichst abwechslungsreich. Das ist ganz wichtig, Abwechslung, also nicht einseitig überlasten. Nochmal 2 bis 3 Ruhetage, um einfach den Körper zu regenerieren. Das ist aber auch sehr individuell, ne? Also jeder Mensch ist da auch unterschiedlich. Wenn ich natürlich merke, ich werde krank, dann muss ich natürlich ein bisschen runterfahren. Wichtig ist nochmal auch zu sagen, für Läufer, die im Winterhalbjahr im Studio trainieren, bitte unbedingt auch abwechslungsreich, also nicht nur aufs Laufband gehen, sondern auch zum Beispiel den Crosstrainer benutzen, auch mal aufs Fahrrad gehen, also einfach divers trainieren, sodass der Körper also auch immer wieder unterschiedliche Reize bekommt. Denn wie ja jeder weiß, adaptieren wir ja alles, was wir länger als 3, 4 Tage machen, ganz schnell und dann passiert weniger. Also der Trainingseffekt verringert sich immer weiter. Das ist einfach ein adaptives Verhalten unseres Körpers. Alles, was wir machen, nimmt er ganz schnell auf und versucht es einfach abzuspeichern. Und je abwechslungsreicher wir uns verhalten und trainieren, desto höher ist halt der Effekt. Und deswegen empfehle ich auch, um Überlastung zu vermeiden, immer ein abwechslungsreiches Training. Das heißt also auch durchaus mal aufs Fahrrad gehen oder einen Crosstrainer oder einen Ellipsentrainer benutzen oder Stairmaster. Also alles, was so in den Fitnessstudios rumsteht, was man so machen kann, abwechslungsreich trainieren.
Ja, viele brauchen ja auch im Winter, um sich zu motivieren, irgendein Ziel. Also ich habe früher auch diese verrückten Schneerennen, Skipisten hoch oder mit irgendwelchen Hindernissen im Schnee gemacht, weil ich immer dachte, ich brauche ja im Winter auch einen Wettkampf. Bei minus 15 Grad ist es auch manchmal vielleicht die Frage, ob das so gesund ist. Aber was hältst du von solchen Schneerennen und was würdest du empfehlen? Also macht es Sinn, im Winter einen Wettkampf zu machen, oder würdest du eher sagen, sucht euch lieber einen Wettkampf im Frühjahr und trainiert vernünftig im Winter dafür?
Also ein Wettkampf als Motivationspeak oder als Motivationsgrundlage macht immer Sinn, immer. Bin ich absolut dafür. Man muss natürlich dann einfach auch nur die Challenge, also das, was man davor hat, eben entsprechend auch anpassen. Also ich kann natürlich bei minus 15 Grad bei so einem Schneelauf nicht erwarten, dass ich genauso schnell finische wie im Sommer bei 20 oder 25 Grad. Man muss natürlich dann auch die Bedingungen adaptieren und die Voraussetzungen einfach realistisch mit aufnehmen. Aber ein Wettkampf, auch im Winter, finde ich immer sinnvoll, weil es einfach auch ein Ziel ist. Wir Menschen brauchen ja auch Ziele und einfach zielgesetztes Trainieren ist auch ganz klar meine Empfehlung an meine Kunden. Meld dich an, in 3 Monaten ist der oder der Lauf, meld dich da an und trainiere einfach darauf hin. Freue dich auf diesen Event und melde dich da an und versuche einfach dann das Beste rauszuholen. Ja, denn das ist einfach Motivation und nichts motiviert mehr als der eigene Erfolg. Und wenn man dann diesen Wettkampf absolviert hat und dann da durch ist und vielleicht auch noch seine Wunschzeit oder seine vorgegebene Traumzeit erreicht hat, das ist doch super. Also insofern ist für mich ein Wettkampf immer sinnvoll. Ob man jetzt bei minus 15 Grad laufen will und muss, ich habe es selber schon gemacht. Es ist nicht ungefährlich, ja, weil man, wie gesagt, dann auch diese kalte Luft unter Umständen macht dann auch unter Umständen krank im Atemwegsbereich, obere Atemwege bis runter in die unteren Atemwege. Da muss man dann sehr individuell klären. Ich würde es heute nicht mehr machen, weil ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Ich würde dann auch nur mit verhaltenem Elan da rangehen. Also minus 10 Grad ist so meine Grenze, wo ich sage, unter dem brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr draußen laufen gehen. Aber das ist ja auch eine ganz individuelle Größe. Also mein Schwiegervater, der hat irgendwann mal sogar den, ich glaube, Nordkap-Marathon oder was im tiefen Schnee mit Handschuhen und kurzer Hose gemacht. Also das ist durchaus individuell. Ja, das muss man einfach selber für sich entscheiden. Für mich wäre es nichts. Und wer sich darauf gut vorbereitet und wer das verträgt, der kann das gerne machen.
Ja, und die Ausrüstung ist echt bis auf solche Ausnahmeleute wie dein Schwiegervater wichtig. Also ich habe zum Beispiel lange auch keine Schuhe mit Membran, weil ich dachte, ach, das brauche ich nicht. Aber ich kriege halt schnell kalte Füße, auch beim Laufen, und habe seitdem auch immer im Winter tatsächlich Winterlaufschuhe. Und ist
Genau.
halt die Frage, was braucht man? Was wären so deine Tipps, wenn man jetzt wirklich auch in kalten Temperaturen, bei Minusgraden laufen gehen will? Was braucht man auf jeden Fall deiner Meinung nach?
Auf jeden Fall Handschuhe, auf jeden Fall eine Kopfbedeckung und auf jeden Fall eine ordentliche, funktionierende, am besten zwiebelähnliche, also mit mehreren Schichten ausgestattete Oberkörper, Bekleidung, die dafür sorgt, dass wenn ich schwitze, dass der Schweiß quasi die Temperatur des Schweißes warm bleibt am Körper und ich und nicht nach außen tritt, ja, also ein sogenanntes Mikroklima dann am Körper entsteht, ja. Da gibt es ja heute super tolle technisch ausgefeilte Kleidung für Läufer, die natürlich auch ihren Preis hat. Aber das ist ganz, ganz wichtig in der kalten Jahreszeit. Berlin-Marathon, die Spitzenläufer, die laufen ja hier auch schon im September mit Armlingen, habe ich gesehen jetzt auch, und mit Handschuhen, weil die halt auch wissen, Wärme ist ganz, ganz wichtig für die Muskulatur. Das heißt also, auch hier individuell drauf achten, Schuhe, ganz wichtig, bei Eis oder bei Schnee brauchen in irgendeiner Art und Weise einen Rutsch, eine Rutsch, da gibt es ja so Manschetten oder so Sachen, die man sich über die Fußsohle stecken kann und dass man nicht ausrutscht, ja. Aber grundsätzlich ist vor allen Dingen die Oberkörperbekleidung sehr wichtig. Ich habe schon bei minus 5 Grad Leute mit kurzer Hose laufen sehen, also obenrum warm, aber untenrum kurze Hose. Ist auch eine Sache, die muss man individuell machen. Ich habe es früher auch gerne gemacht, aber da drohen natürlich dann eventuell auch so Blasenprobleme. Das muss man dann selber abschätzen, ja. Aber wichtig ist Kopfbedeckung, Handschuhe und Oberkörper. Der muss warm bleiben und der muss auch konstant warm bleiben. Das heißt also Laufpausen. Auskühlen ist im Winter ein ganz schweres Risiko für Erkältungen, denn dann wird der Schweiß kalt. Das heißt also, ich stehe mehr oder weniger nass in der Kälte und das kann wirklich dazu führen, dass man sich ganz schnell eine Erkältung wegholt.
Und Thema Hals, also sollte man dann so Funktionstücher auch über die Nase ziehen? Manche machen das ja beim Laufen, damit es eben nicht so kalt anfühlt.
Ja, also wer natürlich bei minus 10 Grad oder auch noch kälter läuft, der sollte seine Atemluft erwärmen, indem man sich vor den Mund so ein Tuch zieht. Dadurch hat man eine Atemlufterwärmung, die natürlich eine Menge ausmacht. Ja, das würde ich auch auf alle Fälle empfehlen.
Weil nur durch die Nase atmen ist echt schwer, ne? Also ich versuche das schon, wenn man langsam läuft, geht das ja auch, aber
Ja, das langsame Laufen durch die Nase atmen bedeutet, dass man natürlich wirklich nur ganz im GA1-Bereich läuft, ne? Also die Nasenatmung ist natürlich optimal, um Verkühlungen der Atemwege vorzubeugen. Aber dann läuft man halt wirklich langsam. Das ist natürlich für einen Wettkampf oder so, ist das natürlich nichts, ne?
genau. Was ist jetzt mit der Ernährung? Du sagtest ja schon, das Sixpack kriegen wir nur in der Küche und du achtest darauf, dass du gar keinen Alkohol trinkst. Das ist natürlich für viele unvorstellbar, die vor allem die Weihnachtszeit ohne Punsch oder jetzt auch, wenn es ist ja noch eine Weile hin, aber wenn der erste Advent kommt, dann ist es ja auch so, dass man so ein Bedürfnis nach Süßem hat. Je kälter es ist, desto mehr Fettiges und Süßes kommt in Deutschland und ich glaube weltweit auf die Teller.
Ja.
Wie würdest du sagen, wie sollten wir uns als Sportler ideal ernähren, aber auch noch ein bisschen Freude haben im Winter?
Ja, Freude ist ja auch wieder so ein ganz dehnbarer und individueller Begriff. Also meine persönliche Meinung, und das mag jetzt unter Umständen wirklich auch, damit mache ich mich vielleicht nicht beliebt. Meine persönliche Meinung ist, dass wir viel zu viel diese Freudefaktoren abhängig machen von Süßigkeiten oder von Alkohol. Also ich kann nur aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung sagen, das hat nichts damit zu tun. Das ist eine Suggestion, die wir uns selber einbilden. Aber es ist nun mal so, und insofern kann ich nur dazu raten, bei diesen ganzen Genussmitteln, das sind ja keine Nahrungsmittel, das sind ja Genussmittel, also Alkohol, Süßigkeiten gelten nicht als Nahrungsmittel, sehr zurückhaltend zu sein, ja, zu versuchen, sich zurückzuhalten, also ganz bewusst halt mal, weiß ich nicht, mal so einen Schokoladenweihnachtsmann kleiner oder mittlerer Größe eben zu verputzen, aber dann eben nicht gleich den nächsten zu nehmen, sondern eben dann auch zu sagen, okay, den habe ich jetzt und jetzt mache ich erstmal eine größere Pause. Also Zurückhaltung, Disziplin für den Sportler, auch in der kalten Jahreszeit, ist immer eine gute Empfehlung. Alkohol generell ist eine Stoffwechselbremse. Und das heißt also, wenn ich Alkohol trinke, reduzieren sich die Stoffwechselprozesse im Körper. Im Sinne von zum Beispiel Muskelaufbau findet halt nicht mehr so sehr statt. Wir haben keine optimale Verwertung der Nahrungsmittel, Proteine, also der Makronährstoffe. Alkohol ist für den Körper Gift und das Erste, was er versucht, ist natürlich auch dieses Gift loszuwerden. Das heißt also, alle anderen Stoffwechselprozesse werden hinten angestellt. Alkohol verschlechtert die Schlafqualität, muss man ganz klar sagen. Alkohol wird ja meistens abends konsumiert und danach wird ins Bett gegangen und verschlechtert dadurch eben auch die Schlafqualität, ist also auch hier negativ. Aber wie gesagt, also in Maßen und in nicht regelmäßigen Abständen, also nicht jeden Tag, ist das alles in Ordnung. Für mich, ich bin von der Mentalität her schon immer ein ganz oder gar nicht Mensch gewesen. Also ich kann immer entweder nur etwas richtig machen oder gar nicht machen und ich habe mich jetzt fürs gar nicht machen entschieden. Aber da ist auch jeder Mensch unterschiedlich. Manche können eine Zigarette rauchen am Tag und es ist okay und manche können das nicht. Da muss jeder selber seinen Weg finden. Grundsätzlich ist der Genuss von die oder die Einnahme von Genussmitteln, was den Sport angeht, immer ein Stück weit kontraproduktiv. Auf der anderen Seite, wer das mental braucht, um gute Laune zu bekommen, der tut sich natürlich dann auch für den Sport einen Gefallen. Aber wie gesagt, die Menge macht das Gift.
Was sind denn jetzt so Winter-Superfoods, die du selbst auch ständig oder gerne jetzt ab, sagen wir mal, Ende Oktober, November, Dezember gerne isst. Also stehst du sagtest schon, Ingwer ist bei dir ganz hoch angesagt. Trinkst du
Ja.
Sanddornsaft oder Holunder oder machst du dir eine Knochenbrühe? Trinkst du irgendwelche Wurzelgemüse Sachen oder gibt es bestimmte Gewürze? Ist ja auch im Winter immer so ein Thema, die du empfiehlst.
Also, ich muss vorausschicken, erstmal, dass ich schon seit jetzt bald 25 Jahren Ovo-Lacto-Vegetarier bin. Das heißt, ich esse kein Fleisch, kein Geflügel und kein Fisch und ernähre mich vegetarisch mit Tiernebenprodukten, also Eier, Käse und Skyr und Joghurt und Magerquark esse ich alles. Und im Winter Ingwer, Äpfel, Bananen ganzjährig. Ingwer esse ich übrigens auch gerne im Sommer. Was mich jetzt im Winter oder in der Wechseljahreszeit sehr pickt, sind so Sachen wie Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, so Aufläufe mit diesen Kohlarten, ballaststoffreich, komplexe Kohlenhydrate. Generell bin ich auch im Winter durchaus ein ganz großer Mozzarella Caprese-Fan, also das heißt Burrata oder Mozzarella mit Tomaten, also mediterrane Küche auch ganzjährig. Sicherlich ist der Trend zu gratinierten, also so ein Blumenkohl- oder Brokkoli-Gratin ist zum Beispiel auch ein ganz großer, bin ich ganz großer Fan von. Es ist sicherlich eher im Winter. Generell ist natürlich im Winter da gibt es ja die Martinsgans dann, glaube ich, irgendwann jetzt. Und das sind ja so Events, die ja dann richtig zelebriert werden bei vielen. Also ich bekomme da auch regelmäßig Einladungen zu. Das ist natürlich alles in Ordnung und das kann man auch machen. Generell ist natürlich das Essen schwerer im Winter als im Sommer. Und wir brauchen aber auch im Winter ein bisschen mehr Energie und auch ein bisschen mehr von diesen etwas schwereren Nahrungsmitteln. Denn wie gesagt, die Bedingungen außen sind ja auch ein bisschen schwerer. Und deswegen ist das meistens in Ordnung, wenn man nicht übertreibt.
Gibt es irgendwelche Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel, hier Vitamin D und Co., die du nur im Winter nimmst?
Also es gibt generell bei Vitamin D ja das Problem, dass wir 80% des Vitamin Ds über das Sonnenlicht aufnehmen. Und das auch ganz Körper. Das heißt also nicht nur Gesicht und Hände, sondern eben die Exposition zur Sonne im ganzen Oberkörperbereich ist wichtig, um eine vernünftige Aufnahme von Vitamin D
Also
zu.
doch, doch nackt baden im Eis, Bernd.
Ja, oder halt, und ja, nee, nee, lieber die Dosis erhöhen. Ich wollte gerade sagen, also ich nehme im Sommer deutlich weniger Vitamin D als im Winter. Das heißt, ich nehme es auch im Sommer, aber ich nehme es im Winter mehr. Also generell kann man sagen, ich nehme im Sommer meine 2 bis 2.500 IEs am Tag, wobei ich sehr viel Sonne auch mitbekomme. Und im Winter halt schon mehr, 3 bis 4.000, ja. Vitamin D ist einfach ein wichtiges Vitamin für den Kalziumstoffwechsel. Also Knochen ganz wichtig, ab einem bestimmten Alter eben auch vorbeugend für Osteopenie, Osteoporose. Wichtig fürs Immunsystem, ja. Generell kann man sagen, alles, was dem Immunsystem gut tut, sollte man im Winter auf alle Fälle voranstellen. Also auch Zink, Vitamin C, diese ganzen immunrelevanten Nahrungsergänzungsmittel. Man soll aber auch gleichzeitig immer daran denken, dass Nahrungsergänzungsmittel, wie der Name schon sagt, Ergänzungsmittel sind. Und nicht die gesunde Ernährung ersetzen, sondern ergänzen. Das heißt also auch darauf achten, dass man also ausgewogen, vitaminreich sich ernährt und gleichzeitig, und das ist natürlich nochmal eine spezielle Information für alle, die es betrifft, ist natürlich das Mikrobiom. Das heißt also die Darmflora auch nochmal ein ganz wichtiger Teil des Immunsystems und auch hier gilt es dafür zu sorgen, dass man sich ausgewogen, gesund, ballaststoffreich ernährt, um für eine angepasste Diversität im Mikrobiom zu sorgen. Denn das ist die Grundlage für eine ordnungsgemäße Verteilung der Makro- und Mikronährstoffe im Körper und eben auch für ein gutes Immunsystem, gut funktionierendes Immunsystem. Gerade im Winter im Sportbereich. ist das besonders wichtig, denn das Immunsystem wird ja einmal durch die Temperaturen, das Wetter und zum anderen durch die sportliche Aktivität doppelt belastet. Und hier gilt es natürlich dafür zu sorgen, dass die entsprechenden körperlichen Funktionen gewährleistet sind.
Ja, auf jeden Fall. Und den Stress reduzieren, ne? Ich glaube, wir machen uns auch oft Stress, wenn jemand hustet. Also
Stress
ich kenne
ist.
das total, aber ich denke halt, oh
Ja.
nein, jetzt werde ich krank. Und das ist ja schon eigentlich der Anfang vom Übel.
Das ist nochmal ein ganz wichtiges Thema, was du da ansprichst, Tabitha, das Thema Stress. Stress ist ja der Killer schlechthin. Stress ist ja für uns Menschen eines der Hauptfaktoren für Krankheiten jeglicher Art. Stress setzt das Gehirn extrem unter Arbeitsdruck und Stress mindert das Immunsystem, also senkt das Immunsystem. Und wenn dann auch noch der Stress kombiniert mit schlechtem Schlaf, schlechter Regeneration, schlechter Ernährung, was meistens so ist, ja, weil die Ernährung ja auch einen ganz großen emotionalen Faktor hat. Und dieses Emotional Eating, das heißt also gar nicht essen, weil man irgendwie darauf jetzt Hunger hat oder so, sondern weil man so einen emotionalen Drang hat, jetzt diese Tafel Schokolade vernichten zu müssen, weil man diesen Zucker einfach braucht. Das ist ja etwas, was das Ganze dann noch schlimmer macht. Und Stress jeglicher Form, negativer Stress, also der sogenannte De-Stress, ist einer der Hauptkrankheitsfaktoren. Und wer das nicht in den Griff bekommt, der muss sich halt überlegen, wie er eben diesen Stress abbauen kann. Und das ist natürlich auch ganz individuell. Also ich habe hier wirklich Kunden, wo ich im Grunde eigentlich nur sagen kann, die müssen in Therapie, weil anders, also ich kann für die nicht viel tun, ja, weil wenn ich natürlich sage, okay, wir kompensieren mal jetzt den Stress mit einem schönen Ausdauerlauf und die kommen nach Hause und der Stress geht wieder von vorne los. Was soll ich da machen? Ne? Das sind so grundsätzliche Lebensfaktoren, die einfach neu aufgestellt werden müssen. Also Sport ist sehr hilfreich und gesunde Ernährung, aber hilft eben auch nicht bei allem.
So, jetzt die letzte Frage,
Ja.
lieber Bernd. Worauf freust du dich in diesem Winter am allermeisten und hast du dir auch irgendwas vorgenommen für den Winter?
Ich freue mich in diesem Winter am meisten auf das nächste Frühjahr.
Das ist ein schöner Schlusssatz. Und ja, also vielen Dank für deine Tipps und für alle, die jetzt unbedingt dich mal als Trainer live erleben wollen. Wie kann man denn mal so ein Training mit dir machen? Geht das auch online oder muss man dafür nach Berlin?
Nein, also ich arbeite auch online, wobei ich kein Online-Trainer bin im klassischen Sinne. Ich arbeite gerade im Bereich der Ernährungsberatung sehr viel online, habe also auch in Deutschland, Österreich, Schweiz Kunden, die ich online betreue. Ich arbeite unter dem Label Fitness-Trainer Berlin, relativ erfolgreich hier in der Region, habe Studiopartner, mit denen ich zusammenarbeite. Und um es einfach zu halten, wer mich kontaktieren will, der gibt einfach im Netz ein Fitness-Trainer.berlin und dann landet er auf meine Seite und hat dort sämtliche Kontaktmöglichkeiten inklusive der Telefonnummer, um mit mir in Kontakt zu treten.
Ja, vielen Dank, Bernd, für deine Tipps. Es war
Sehr
mir wie
gerne.
immer eine Freude.
Sehr gerne, liebe Tabitha, immer wieder gerne.
Und wenn ihr mehr über das Thema Schlaf erfahren wollt, darum geht es in der nächsten Folge. Da haben wir eine Schlafexpertin zu Gast. Da bin ich schon sehr gespannt. Und von Bernd findet ihr noch ganz viele tolle Tipps auch bei uns auf run-times.de. Schaut vorbei, da gibt es noch einiges zu entdecken. Ja, Bernd, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, liebe Tabitha. Genieße den Herbst und den Winter und halte dich warm.
Das werde ich machen. Und bleibe fröhlich.
Das auf alle Fälle.
Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.